Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ein Wort gesprochen in die Situation des Paradieses hinein, also in den Zustand unendlicher, herrlicher Freude. Adam ist da umgeben von der ganzen Fülle der Schöpfung. So vieles gibt es zu entdecken. Alle Dinge wollen von ihm erkannt und benannt werden. Und dennoch, er findet in der ganzen Schöpfung Gottes nichts, was ihm als Mensch entspricht. Kein Geschöpf, mit dem ein wirklicher Austausch möglich ist, so wie er ja zur menschlichen Natur gehört. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und deshalb erweckt ihm der Schöpfer die Gefährtin, Eva, von seinem eigenen Fleisch genommen. Sie soll die unermesslichen Freuden des Paradieses mit Adam teilen. Aber was geschieht? Wir wissen es alle. Man wird sich gegenseitig zum Verhängnis. Die Gemeinschaft der beiden, die so verheißungsvoll begann, sackt ab. Versuchung, Verführung, Sünde. Und als Folge davon Leiden über Leiden. Unfreiwillig wird Eva, die ja eigentlich die Gefährtin der Freude des Adam sein sollte, zur Gefährtin seiner Leiden. Und nicht von unschuldigen, von erlösenden Leiden, sondern von Leiden, denen die Schuld anhaftet, also von Strafleiden. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wenn dieses Wort seine Gültigkeit hat im Bereich der Freude, so gilt es, liebe Gläubige, erst recht im Bereich des Leidens. Schmerzen sind ja an und für sich schon schwer zu ertragen. Aber schlimmer wird die Last durch die Einsamkeit. Wae soli, wehe dem, der allein ist. Alles wird dann unerträglich, wenn man niemandem hat, dem man seine Bedrängnisse mitteilen kann. Wenn niemand sich bei einem befindet, der an alledem Anteil nimmt. Die Zeit erscheint einem allein Leidenden elend lang. Er hat den Eindruck, alles das selbst, alles das alleine ertragen zu müssen und es kaum noch zu können. Der Psalm schildert ja dieses Wort, diesen Zustand mit erschütterndem Wort. Ich hielt Ausschau nach einem, der mich tröstete, doch fand ich keinen. Auf dem Hintergrund dieser Tatsache, liebe Gläubige, verstehen wir zum Beispiel die Bedeutung von Zeichen der Anteilnahme am Leiden anderer, beispielsweise von Krankenbesuchen, die ja immerhin eines der Werke der Barmherzigkeit bilden. Ich war krank und du hast mich besucht oder hast mich nicht besucht, spricht der Herr. Nicht, dass man einem Kranken, den man besucht, in jedem Fall irgendwelche konkrete Hilfe bringen könnte. Und auch der vitaminreiche Saft oder das kleine Kunstwerk, das ein Kind für den Kranken gemalt hat, das man mitbringt, ist ja vorwiegend Symbol dafür, dass man Anteil nimmt. Dass man also etwas von dem Leiden dieses Menschen mittragen möchte. Und das richtet den Leidenden dann auch, wenn er ein offenes Herz hat, auf, gibt ihm also einen Auftrieb. Insbesondere dann, wenn sein Leben im Zeichen und im Licht des Glaubens steht und die Schmerzen dadurch einen Sinn erhalten. Es war also, liebe Gläubige, für Adam nicht gut, allein zu sein, und deshalb schenkte ihm Gott die Gefährtin, Eva. Doch aus der Gefährtin in der Freude wurde die Gefährtin in den schuldhaften Leiden. Und nun spricht der heilige Apostel Paulus von Jesus Christus, unserem Herrn, als dem zweiten, dem neuen Adam. Durch das Erlösungswerk ist ja Jesus tatsächlich der Stammvater des neuen Gottesvolkes geworden. Aber zu dem neuen Adam gehört dann auch eine neue Eva. Auch er braucht eine ihm entsprechende Gefährtin. Es ist auch für den Menschen schlechthin, nämlich den menschgewordenen Gottessohn, nicht gut, dass er allein sei. Maria also. Bei ihr verhält sich nun vieles gegenüber der ersten Eva umgekehrt. Mutans Evae Nomen, betet die Kirche in einem Hymnus. Maria wendet den Namen Evas und so wird in einem schönen Wortspiel daraus Ave. Das Unterscheidende zwischen Eva und Maria springt ja in den Blick. Eva war aus Adam genommen, Jesus hingegen ist aus Maria hervorgenommen. Der neue Adam aus der neuen Eva. Und dennoch letztlich stammt auch Maria aus ihm, der er ja ihr Gott und ihr Schöpfer ist. Und sie stammt auch der Gnade nach aus seiner geöffneten Seite, aus seinem Herzen, das am Kreuz Blut und Wasser hervorquillen lässt. Aber noch ein weiterer Unterschied. Eva war zunächst die Gefährtin in der Freude Adams und zog dann mit ihm zusammen hinab in ein schuldhaftes Leiden. Maria hingegen ist von Anfang an dazu bestimmt, die Gefährtin des neuen Adam in seinen Leiden und in seinen Schmerzen zu sein. Und wohlgemerkt, in unschuldigen Leiden, in unschuldigen Schmerzen. Aber gerade dadurch, dass sie seine Gefährtin ist, dann auch einzugehen in die ewige Freude, die noch viel größer ist als die des Paradieses am Anfang. Maria also, die Gefährtin der Schmerzen Jesu. Denn auch von ihm gilt, es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein sei. Unter allen sonstigen Menschen aber, wo er Ausschau hält, ob da einer ist, der ihm entspricht, und er das Übermaß seines Leidens mit ihm tragen kann, unter allen anderen Menschen wird er nicht fündig. Nur bei ihr, die in ihrer jungfräulich reinen und zugleich mütterlich gütigen Liebe ihm voll und ganz zugetan ist, ihn gleichsam in allem, was er spricht und tut, umfängt und in ihrem Herzen aufnimmt. Ihre Zusage hat die Gottesmutter zu dieser Gefährtenschaft schon in der Stunde der Verkündigung gegeben. Das war einschlussweise in ihrem Wort, mir geschehe, enthalten. Eben mit dem Sohn den Weg durch das Leiden zu gehen. Und so ist es dann ja auch geschehen. Nicht erst am Ende des öffentlichen Wirkens Jesu, in jenem Teil, den wir als seine Passion bezeichnen, sondern von Anfang an, ist sie die Gefährtin seiner Mission, die im Zeichen des Leidens steht. Das kommt zum Ausdruck im heutigen Gedenken der 7 Schmerzen Mariens. Man könnte mühelos auch 10 oder analog zu den Kreuzwegstationen 14 Schmerzen Mariens machen. Aber die 7 Zahl ist eben besonders bedeutungstief. Also 7 Etappen, liebe Gläubige, die uns zeigen sollen, Maria war von Anfang an die Gefährtin in seinen Leiden. Ja, bevor er selbst noch zu leiden begann, nämlich bei der schmerzlichen Suche nach einer Stätte, wo sie das Kind zur Welt bringen könnte, hat sie bereits gelitten. Diese 7 Schmerzen Mariens sind letztlich, so wie die 7 Gaben des Heiligen Geistes eine einzige Gabe sind, auch ein einziger Schmerz. Und dieser Schmerz hat den Inhalt der Sünde, die das Leiden ihres Sohnes nötig macht. Und daher sind diese Schmerzen ein Leiden an den Leiden ihres Sohnes wegen der Sünde. 7 Schwertstiche also empfängt sie nach der kirchlichen Überlieferung. Den ersten bei der Darstellung im Tempel, als Simeon zu ihr sagt, auch deine Seele wird ein Schwert der Schmerzen durchbohren. Da beginnt dieses Schwert, sie zum ersten Mal zu treffen. Die Gottesmutter ist ja ohne Zweifel schon voller Ahnungen, dass vieles auf sie zukommt. Aber hier bekommt sie das blanke, das schneidende und spitze Schwert zum ersten Mal in seiner ganzen Wucht zu spüren. Denn zuvor hatte Simeon gesagt, dass dieser gesetzt ist zum Zeichen des Widerspruches, zum Aufstieg und zum Fall vieler in Israel. Dann wird ein zweites Mal ein Schwert gezückt und in ihre Seele gestoßen, bei der Flucht nach Ägypten. Ihr Sohn wird fliehen müssen. Er ist Zeit seines Lebens, wenigstens während seines öffentlichen Wirkens, ein Verfolgter. Und so nimmt eben auch seine Mutter als die Gefährtin seines Leidens an diesem Zustand des Verfolgtseins teil. Sie erlebt es selber, wie es ist. Und wir, liebe Gläubige, haben ja alle gar keine Ahnung davon, wie fürchterlich der Zustand eines Menschen ist, der verfolgt ist, der um sein Leben bangen muss und alles zurücklässt, nur um dieses sein Leben zu retten. Der dritte Stoß des Schwertes, wieder ein sehr tiefgehender. Maria erlebt das voraus, was ihr Sohn am Kreuz ertragen muss. Denn dort wird er rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt schon ist es die Mutter, die, als sie ihren 12-jährigen Sohn nicht mehr findet, ruft, mein Sohn, warum hast du mich verlassen? Aber dieser, ihr Sohn, ist ja zugleich auch ihr Gott. Gerade an diesem Punkt, liebe Gläubige, erkennen wir, wie tief sie hineingenommen ist in das Leiden Christi, wie ähnlich die einzelnen Schmerzen, die sie zu ertragen hat, den Schmerzen ihres Sohnes sind. Der vierte Schwertstoß, die Begegnung mit dem Sohn am Kreuzweg. Wir können sagen, dass sich hier ein ganz eigentümlicher Austausch ereignet. Die Mutter sieht das Leiden des Sohnes und leidet an diesem Leiden. Der Sohn sieht, dass er seiner Mutter durch den Zustand, in dem er sich befindet, Schmerzen zufügt. Und so werden auch die Schmerzen in ihm größer. Das aber wiederum nimmt die Mutter wahr. Und so kann man sagen, dass sie sich gegenseitig in ihren Leiden, in ihren Schmerzen noch vertiefen. Aber nicht in einer unseligen Spirale eines unerlösten Leidens, sondern mittendrin in dem Leiden, das bis zum Übermaß geht und das gerade dadurch das Übermaß der Sünde dieser Welt tilgen wird. Der fünfte Schwertstoß, der Kreuzestod Jesu. Hier trifft sie das Schwert am allertiefsten. Während sich in diesem Augenblick Leib und Seele Jesu Christi schmerzlich trennen, fährt sozusagen dieses Schwert, das bis zur Scheidung von Geist und Seele, von Seele und Leib reicht, durch ihre Seele hindurch. Und sie erleidet, wie die Väter sagen, eine Art mystischen Tod mit ihrem Sohn, sodass wir sie zu Recht als die Regina Martyrum, als die Königin der Märtyrer verehren. Hier stehen wir vor einem Geheimnis, von dem wir vielleicht eine gewisse Ahnung empfangen können, das uns aber letztlich in seiner ganzen Tiefe verschlossen bleiben wird. Noch ein sechster Schwertstoß. Maria empfängt den vom Kreuz herabgenommenen Sohn und hat ihn auf ihrem Schoß liegen, jenem jungfräulichen Schoß, aus dem er hervorgegangen ist. Sie hat uns ihren Sohn als ein wunderschönes, makelloses Kind geschenkt. So geben wir ihn ihr zurück. Was also die Pietà da betrachtet, diese entsetzliche Verwüstung am Leib Jesu Christi, das ist unser Werk. Das haben wir geschafft. Und dieses Schwert trifft sie daher ohne Zweifel ganz tief. Und noch ein letztes, das siebente Schwert bei der Grablegung. Noch einmal, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du von mir gegangen? Warum lässt du mich alleine zurück? Auch wenn in Maria Glaube und Hoffnung niemals gestorben sind, muss sie doch in diesem Moment etwas von der entsetzlichen Finsternis der Seele ertragen, die auch ihr Sohn am Kreuz erduldet hat. Liebe Gläubige, Maria ist also die einzigartige Gefährtin im Leiden ihres Sohnes. Niemand hat es sonst so mittragen können, mit solcher Reinheit, mit einem derartigen Fassungsvermögen der Seele, eben mit einer unendlichen und uneingeschränkten Liebe. Und dennoch, obwohl Maria die einzigartige Gefährtin seiner Schmerzen ist, ist sie doch nicht die Einzige. Unter dem Kreuz erblicken wir schon Johannes, Maria Magdalena und die anderen Frauen, die im heutigen Evangelium genannt wurden. Und im Laufe der christlichen Jahrhunderte, der christlichen Jahrtausende, gesellen sich dann noch viele, sehr viele hinzu. Frauen und Männer, junge und alte, reine und bekehrte Sünder, alle Arten von Gefährten sind bei ihm, dem leidenden Herrn. Und wir? Sind wir, liebe Gläubige, mit von der Partie? Es ist ja tatsächlich unsere Berufung, ihm Gefährten zu sein. Und das auch und nicht zuletzt in seinem Leiden. Der Klassiker der Spiritualität, das Büchlein Nachfolge Christi, erwähnt einmal die traurige Tatsache, dass immer viele dabei sind, wenn Jesus zur Hochzeitsfeier einlädt, aber nur wenige, wenn er auf den Kreuzweg ruft. Viele begeben sich mit ihm zum Abendmahl, aber nur wenige nach Golgotha. Deshalb das Anliegen des heutigen Festes, juxta crucem tecum stare et me tibi sociare in planctu desidero. Mit dir, Jungfrau, beim Kreuz zu stehen und mich zu einen deinem Flehen, das ist's, was ich begehr. Dieses mit Maria unter dem Kreuz stehen geschieht einmal, liebe Gläubige, durch die Betrachtung, die Kontemplation, das Betende sich versenken in das Leiden Jesu, und wir sollten diese kostbaren Tage der Passionszeit und jetzt der bevorstehenden Karwoche nicht vorübergehen lassen, ohne die so bewährten und tiefen Frömmigkeitsformen des Betrachtens der Leiden Jesu zu üben, den Kreuzweg zu beten, den schmerzhaften Rosenkranz, die Verehrung der 5 Wunden und noch so vieles andere mehr. Es geschieht aber dieses mit Maria Gefährte der Schmerzen Jesu sein, auch dadurch, dass wir das annehmen, was uns als Anteil am Kreuz des Herrn zugemutet wird. Mit der Mutter, die selbst die ganze Wucht getragen hat, wird es uns leichter und auch fruchtbarer sein, diesen unseren Teil zu tragen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und das dürfen wir auch auf uns selber anwenden. Jawohl, wir haben in unseren Leiden und in unseren Schmerzen, in unseren bitteren Enttäuschungen und Verlassenheiten, wir haben dort alle eine Gefährtin, nämlich unsere Mutter, die voller Liebe an all dem, was ihre Kinder betrifft, teilnimmt und die dafür sorgen wird, dass auch dieses unser Leiden hinüberführt in die ewige Freude. So können wir gemeinsam mit der Gottesmutter zu Jesus, unserem Herrn, sprechen. Ich will mich so an dich binden, mein Herr, dass du mit mir hinabsteigen kannst bis in die tiefste Finsternis des Leidens. Aber du, Herr, binde mich dann so an dich, dass du mich hinaufführst in die höchste und in die ewige Seligkeit. Das ist wahrhaft Gefährtenschaft im Leiden mit Jesus und Maria. Lassen wir also sie, unsere Gefährtin, in all unseren Leiden sein, und dann werden wir auch die Gefährten der ewigen Freude Jesu und seiner Mutter werden. Amen.